Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist Samstag, der 3. Februar 2024 und der Andreas, er ist immer noch nicht da, die Kapelle auch nicht. Inzwischen haben auch die Techniker hier gestreikt, weil der Andreas nicht da war. Andreas, du hinterlässt ein Chaos. Merkst du
Ja,
das?
es ist schön. Ich hatte gedacht, ich würde eine Lücke reißen, die man nicht ersetzen müsste, aber offenbar ist es nicht so. Das gefällt mir.
Auch die Hühner sind im Streik. Also als du da warst, haben sie mehr Eier gelegt als jetzt. Aber
Ja.
das könnte vielleicht auch am vielen Schnee liegen und an der Kälte. Denn, das kann ich dir jetzt sagen und euch natürlich in erster Linie, hier schneit's wie verrückt. In der letzten Nacht hat es bestimmt 30, 40 Zentimeter gegeben. Heute soll es 40 bis 50 Zentimeter geben. Morgen am Sonntag geht es noch weiter, Andreas, und es sitzen andere Leute hier auf deinem roten Trecker.
Ja, das ist der Wahnsinn. Und auch auf den Kubota. Das heißt, die Fräsen und die ganzen Geräte sind voll im Anschlag und ich bin unterwegs. Das ist wirklich unfassbar. Aber ich bin ja bald wieder da.
Party ist nicht da und wir
Schon
schaffen es
geht
trotz
nichts.
wir schaffen es trotzdem irgendwie. Ich musste
Oh
ja,
ja.
wie du weißt, weil hier technisch gar nichts mehr ging, habe ich dann mal so einen Podcast für Arme versucht aufzunehmen, also 10 Minuten, denn es war natürlich ein wichtiges und aktuelles Thema und wir hatten uns ja vorher darüber unterhalten. Ich hatte also versucht, die Dinge auch in deinem Sinne wiederzugeben. Ich würde aber trotzdem mit dir gerne noch mal gleich als erstes auf das Thema kommen, nämlich während seit Wochen die Bauern, die Landwirte, also ist ja eigentlich das Gleiche. Landwirte klingt schöner, aber Bauer ist halt natürlich auch ein ganz handfester Begriff. Und viele andere Stationen, Abteilungen wie die Handwerker und die Spediteure und so weiter, sie demonstrieren, sie protestieren. Sie haben inzwischen auch schon andere Gefechte aufgezogen, also mit anderen Worten Mist und Gülle ausgeschüttet. Und während das alles passiert, während auch die Mainstream-Medien überhaupt kein bisschen mehr darüber berichten, ganz am Rande, beschließt der Bundestag am gestrigen Freitag, dass es dabei bleibt. Es werden die Steuerentlastungen zurückgenommen, die Bauern bekommen weniger Subventionen, zum Beispiel Thema Agrardiesel. Und es bleibt dabei, Andreas, nach dem Motto, es interessiert uns nicht, was ihr da draußen auf der Straße macht. Und da möchte ich doch gerne deine Einordnung haben. Ist das Vorsatz? Will man die Bauern ärgern? Oder warum geht man so mit ihnen um?
Ja, also ich habe ja die Nachrichtenlage nicht so ganz parat, weil ich hier momentan sehr viel zu tun habe. Aber es ist so, dass ich mir deinen Podcast angehört habe und den hast du übrigens alleine nicht gut gemacht, sondern fantastisch. Und vor allem haben damit die Bauern quasi einen Sonderpodcast gehabt. Und wenn es einer verdient hat, dann diese Berufsgruppe, die so mutig hier gerade in die Geschichte Deutschlands eingeht. Und nicht nur Deutschland, sondern auch letztendlich die berühmte Aussage, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, ist vielleicht ein bisschen hoch, aber viele haben sich angeschlossen, auch in Europa, und das ist wirklich ganz großartig. Ja, das, was hier abläuft, ist natürlich ein Affront. Das ist ein Schlag ins Gesicht der Bauern. Man zeigt hier ganz deutlich eine Gegenargumentation. Und ich habe das Gefühl, es geht tatsächlich gar nicht um die Bauern, sondern die Bauern werden hier missbraucht, indem man nämlich ganz klar die Linie durchzieht. Es geht hier um die Erhaltung der Einwanderungsthematik. Es geht um eine widerrechtliche Einwanderungsthematik, die ja in der Diskussion ist, die ja auch in den großen Medien auch diskutiert wird. Und dafür gehen die Leute auf die Straße. Allerdings für diese einwanderungskritische Politik. Allerdings hat man eine falsche Flagge vorgesetzt und das ist eben halt Kampf gegen rechts. Die Leute, die dagegen angehen, gehen in Wirklichkeit gar nicht dagegen an, sondern eben halt für die Asylpolitik. Und jetzt werden die Landwirte quasi damit reingezogen, denn Wir müssen ja damit rechnen, dass Gewalt auch irgendwann auftritt. Denn wenn man dermaßen ignoriert wird, dermaßen vor den Kopf geschlagen wird, dann liegen irgendwann die Nerven blank und dann kann es auch mal irgendwann über die Stränge laufen. Und das wäre genau das, was das System aus meiner Sicht nahezu sich wünscht, weil dann können sie nämlich mit entsprechenden auch militärischen oder polizeilichen Mitteln hart durchgreifen. Deshalb sollten die Landwirte auf gar keinen Fall sich jetzt in diese Gewaltspirale reinziehen lassen, die man ihnen hier ganz deutlich aufbereitet und sagt, nun kommt, kommt, zeigt es uns, denn die nächste Wahl kommt. Und dann braucht man diese Gewalt für ganz andere Themen. Aber bis dahin ist die Gewaltspirale hoffentlich aus Sicht des Systems dann schon so weit gediehen, dass man sie nutzen kann. Das klingt perfide, aber genauso perfide empfinde ich das auch. Entschuldige, dass es so lange gedauert hat.
Kein Problem, du musst dich nicht nach jedem Kommentar entschuldigen. Ich kann ja sowieso nichts hier machen,
Und
außer nicht.
geräuspert habe ich auch nichts gehört. Ich habe nichts räuspern hören.
Eben, also ich würde mich schon nachdrücklich räuspern, wenn ich meinte das. Aber du hast mir so aus dem. Hast du geniest?
Nein, gehustet habe
Ach
ich.
so, es tut mir sehr leid. Hast du deine Pillen nicht dabei?
Nein.
Oh, ich
Doch,
wusste es
ich habe
doch.
die dabei. Meine Pilo-Grip habe ich dabei. Und das ist gleich wieder besser. Ich habe da jetzt gerade wieder 5 Stück mir reingepfiffen und das ist wirklich gut.
Es hilft wirklich.
Ja.
Aber es sieht ja wirklich so aus, als ob es Vorsatz ist, denn auch das war ja in dem gestrigen kurzen Podcast drin, dass der Bundesrat, der hätte ja jetzt auch eigentlich die Sache verkürzen können, um bald darüber abzustimmen, weil der Bundesrat könnte ja Einspruch einlegen, könnte auch den Vermittlungsausschuss anrufen, haben sie aber nicht gemacht, sondern sie haben gesagt, wir befassen uns am 22. März damit. Wir haben heute den heute den 3. Februar. Und das heißt, Andreas, wochenlang wird da sich nichts bewegen. Mit anderen Worten, wochenlang ist der Protest jetzt schon mal, also jedenfalls für die Regierungsampelmännchen, umsonst gewesen.
Ja, hier wird Flagge gezeigt, ganz eindeutig. Und natürlich ist das Vorsatz nichts anderes. Man hat aus meiner Sicht die Strategie von Seiten der Regierung geändert, weil man es das erste Mal mit Gegnern zu tun hat, die sich nämlich nicht mehr weiter für dumm verkaufen lassen und den Kampf für ihre Freiheit, zur Verteidigung ihrer Freiheit aufgenommen haben. Man war ja am Anfang der Bauernproteste noch sehr human mit den Bauern und hat versucht, sie mit den üblichen Methoden einzulullen und zu sagen, naja, dann treten wir ein bisschen, nehmen wir dann zurück und wir verschieben das Ganze so ein bisschen. Und jetzt ist ja gar keine Rede mehr davon, sondern jetzt sagt man mit uns nicht, von wegen, wir sind hier die Volksvertreter und die Volksdiener oder die politischen Diener. Nein, wir sind die Herren im Haus. Sie haben jetzt eine feudalistische Handhabung aus Berlin in der klarsten Form und deutlicher kann man einen Totalitarismus auch gar nicht mehr herausstellen, als es jetzt läuft.
Und wir werden auch sehen, wie die Politik sich weiter darüber äußert. Wahrscheinlich erstmal gar nicht mehr. Die Medien wurden gezwungen, jedenfalls in München, der Bayerische Rundfunk wurde gezwungen, indem die Landwirte vor die Funkhauszentrale in Unterföhring gefahren sind und dort versucht haben, auch das Funkhaus lahmzulegen. Die haben sich schon morgens um 4 auf den Weg gemacht, um da vor Ort zu sein. Und was haben Sie auch an Kritik geäußert? Also Sie kritisieren die Berichterstattung in den öffentlichen Medien. Sie sehen die Proteste der Landwirte und Mittelständler falsch und einseitig dargestellt. Sie fordern Sendezeit. Sie wollen mit den Verantwortlichen sprechen. Sie wollen die Verantwortlichen zur Rede stellen. Und das haben Sie auch gemacht. Sie haben gesagt, in den Medien werden wir in eine rechtsradikale Ecke gestellt. Und viele empfinden die Berichterstattung der BR hatte zum Beispiel Berichte gebracht über den fairen Vorfall in Schlüttsiel und das sei von ARD und ZDF als Schlag ins Gesicht der Bauern empfunden worden, denn die Ereignisse hätten sich schlichtweg überhaupt nicht so zugetragen, wie es die Medien berichtet hatten. Das ist ja auch schon Wochen her, darüber hatten wir auch berichtet. Und viele sagen eben auch, man sieht überhaupt nichts abgebildet in den Medien. Und dann hat sich der Chefredakteur Christian Nitsche, der hat sich herabgelassen und gesagt, ja gut, dann spricht er mit den Demonstranten. Und diese Sendung, wir haben die gestern Abend eingestellt, die zeigt, du hast sie dir auch angeguckt, Andreas, was hast du da gesehen?
Naja, also das ist hier so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Das ist eine relativ primitive Strategie, die hier läuft. Man blockt die Bauern ab und versucht sie finanziell an einer Stelle gewissermaßen ausbluten zu lassen. Man lässt sie jetzt medienwirksam vor diesem Bayerischen Rundfunk auftreten. Das heißt, man holt sich ja immer eine Genehmigung für diese Demonstration. Eine Demonstration zeichnet sich ja dadurch aus, dass man sie eben nicht genehmigt. Das ist ja eigentlich die einzige Waffe, die das Volk hat, wenn Unterdrückungsmechanismen empfunden werden. Und so empfinden sie es ja offenbar auch. Und jetzt hat man sie dann da vor die BR gesetzt, hat dann da im Prinzip sie eingelullt. Ich habe gesehen, wie sie dann in einem Container gesessen haben. Und dann kamen da zwei Repräsentanten raus, unter anderem eben halt der, die Audienz gegeben hat, der Chefredakteur, und haben gesagt, ja, es war eigentlich ein ganz nettes Gespräch nach dem Motto Friede, Freude, Eierkuchen, hat jeder noch einen Keks bekommen und einen Kaffee und dann sind die wieder glücklich raus. So. Das machen die jetzt eine ganze Zeit lang, bis den Bauern die Luft ausgeht finanziell und sie irgendwann wieder zurück müssen, nämlich an ihren Arbeitsplatz. Denn die stecken ja auch nicht voller Kohle und können sich das leisten. Und das ist der Unterschied. Der Staat hat Kapitalgeber und das sind nicht nur die Steuerzahler, sondern eben halt auch die entsprechenden Großvermögen der NGOs, die damit hinterstehen. Und die geben natürlich auch laut. Und die sagen, wir müssen unsere Strategie ändern. Wir machen da jetzt so ein Spiel. Und spielen auf Zeit, bis sie nicht mehr können. Das ist deutlich erkennbar.
Ja, und die Medien haben ja auch solvente Geldgeber.
Klar.
Insofern können die das auch gut durchhalten, während ja der Bauernexistenz davon abhängig ist. Ich sehe ja jetzt, also wenn ich mir vorstelle, da ist ein Bauer mit seinem Traktor da jetzt seit Wochen unterwegs und die Bäuerin muss das alles alleine auf dem Hof machen, da kann ich gerade so richtig mitfühlen.
Ja, es ist eine Unverschämtheit und eine wirkliche schlimme Situation, wie respektlos und wie wirklich ohne Achtung eine Politik mit ihren Untertanen umgeht. Das hat mit Demokratie aus meiner Sicht alles gar nichts mehr zu tun, sondern das ist ein totalitäres Untertanengehabe, was da stattfindet. Und das ist für mich kaum zu ertragen, muss ich ehrlich sagen, wenn ich das sehe.
Wir haben ja gestern mit diesem kurzen Podcast ohne dich einen Aufruf gemacht. Das hatten wir ja vorher in der Redaktionskonferenz auch besprochen. Da waren alle der Meinung, ja, wenn die Medien nicht berichten und wenn die Politik sich einen feuchten Kehricht kümmert um das, was da passiert, dann müssen andere ran, um eben auch weiterhin darüber zu berichten. Und wer könnte das sein, außer jetzt freie Medien? Also wir sehen ja bei News oder auch bei Apollo und so weiter, da finden wir natürlich Berichte, aber das ist eben auch nicht der Mainstream. Und wir haben gestern dazu aufgerufen, dass möglichst viele von euch da draußen, die ihr vielleicht Bauernproteste seht oder wisst, wo sie sind, dass ihr dorthin fahrt und eben auch Bilder macht, also uns die auch schickt, beziehungsweise dem Bauernkanal, Bauer und Verbraucher, wir haben ganz viel von denen eingestellt, dass ihr, die haben auch ihre Adresse eingegeben, wohin man das ganze Footage schicken kann, also das ganze Bildmaterial. Und wir hatten das nicht mit dir besprochen, Andreas,
Ich
aber
weiß.
wie siehst du das denn?
Ja, also ich bewundere erst einmal nochmal deinen Mut. Du bist ja schon durch einige schwere Gewässer geschwommen, weil du dich ganz klar für bestimmte Dinge ausgesprochen hast. Aber eines ist hier definitiv, das ist sehr intelligent gemacht, was du getan hast. Also großes Lob für dich und auch das Team, weil es ist nicht aufgerufen worden zu demonstrieren, sondern es ist ein Aufruf gewesen, Bilder zu liefern. Wenn ihr Demonstrationen seht oder wenn ihr dorthin geht, weil eben halt die Medien versagen. Das ist letztendlich ein Aufruf, damit man endlich wieder mediengerecht berichten kann. Und das ist völlig korrekt und es ist kein Aufruf zur Demonstration. Und insofern kann man da gar nichts. Und das ist völlig korrekt. Und wir bleiben damit trotzdem noch in der Objektivität, wenn wir einfach nur objektiv, ja, berichten wollen. Aber wir sind nun mal nicht da und können es nun mal nicht selber machen.
Genau, aber wir sind ja viele. Also wir sind ja doch mehr als vielleicht auch man in den Hofberichterstattungsredaktionen sich vorstellt. Denn auch wenn wir bei ca. 184.000 Abonnenten liegen, übrigens, es werden im Moment immer mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch doch einige Landwirte noch dazu bekommen haben oder Menschen, die sich mit ihnen ihnen verbunden fühlen und mit ihrer Arbeit. Und verbunden fühlen mit dieser Arbeit sollte sich übrigens jeder. Denn wenn es keine Landwirte mehr gibt, wenn die EU weiter diese schweren Gesetze auffährt als Geschütze gegen die Existenz der Bauern, dann haben doch die Menschen auch bald nichts mehr auf dem Teller.
Absolut, so ist es. Und das sind keine 184.000, wie du sagtest, sondern über 188.000
Oh.
Abonnenten.
Oh
Und
ja.
darüber freue ich mich. Ich habe gerade nachgeguckt, weil ich hatte vorhin nämlich zufällig die Zahl gesehen. Und das ist wirklich gut für diese Zeit und auch für diese Themen, wo auch viele Menschen einfach nicht mehr können. Aber wir dürfen eines nicht vergessen. Wir befinden uns in einer Umbruchphase. Das sind historische Zeiten, die werden die Geschichtsbücher füllen. Das, was wir hier alle live erleben dürfen. Und ich freue mich so darüber, dass gerade die Menschen, die man meist so aus den Augenwinkeln auch oft von oben herab gesehen hat, nämlich diejenigen, die für die Ernährung sorgen, dass die hier tatsächlich so großartig dabei wegkommen, nämlich den Mut zu haben, das auch deutlich auf den Punkt zu bringen. Das ist gut so.
Ja, und man kann es nur immer wieder betonen, sowohl du als auch ich, wir sind auf dem Land groß geworden. Ich habe direkt mit Bauernhöfen zu tun gehabt
Klar.
und wir kennen die Bauern, wir wissen, wie die Bauern sind. Das sind naturverbundene Menschen, die deren Beruf es ist, Lebensmittel zu produzieren, damit die Menschen etwas auf dem Teller haben. Das ist eine uralte Berufsgattung und es ist eine der wichtigsten. Die hat es immer gegeben, Andreas. Und man versucht jetzt gerade, das abzuschaffen, um den großen Kartellen, den riesengroßen Produzenten, die alle unter dem Dach von sogenannten Philanthropen fungieren, inzwischen, denn es sind Kartelle geworden, also das sind Monopolisten, und die werden dann irgendwann ja, Nahrungsmittel aus dem 3D-Drucker und eben kein Fleisch, sondern künstliches Fleisch, genmanipulierte Lebensmittel herstellen. Und dann ist es ja zu spät zum Demonstrieren.
Ja, und Ungeziefer, was wir denn essen sollen. Die Sache ist eben halt die, dass die Menschen alle dann auch erkennen müssen, die Bauern sind eigentlich nur das Flaggschiff, die das Ganze repräsentieren, weil sie diejenigen sind, die die Arbeit machen. Aber die gesamten Menschen auf der Welt sind und werden davon betroffen sein, wenn diesem Irrsinn, den wir hier gerade erkennen, dass man mit irgendwelchen Füllstoffen abgefüttert wird, anstatt dass man Lebensmittel hat. Und nochmal, es gibt genügend Lebensmittel auf der gesamten Welt. Die Welt ist groß genug, jeden Menschen auf der Welt satt werden zu lassen, aber er ist nicht in der Lage, die Gier zu befriedigen. Die unendliche Gier, die tatsächlich eben halt auch aus bestimmten Strukturen regelrecht immer wieder gefördert wird. Und wir haben schon mal gesagt, der Ackerboden auf der Welt reicht aus, auf dieser jetzigen Erde, wie wir sie haben, reicht aus, um 155 Milliarden Menschen zu ernähren. Das kann man nachweisen und da gibt es viele auch Gutachten drüber. Und insofern ist diese ganze Diskussion auch mit Klima und so weiter ziemlich absurd.
Ja, da kommen wir gleich noch mal drauf zu diesem Klimathema. Ich würde gerne noch
Ja.
zu den Bauernprotesten was sagen, denn die haben ja auch das EU-Parlament in Brüssel blockiert. Und wir haben hier einen Bericht vorliegen, der stammt von der Status.at. Das ist ein Portal also aus Österreich. Und die haben das dann in der Überschrift kommentiert: Die Bonzen riegeln sich ab. Und seit Monaten demonstrieren ja in ganz Europa die Bauern. Und zwar tatsächlich thematisch gefasst gegen die Vernichtung der Landwirtschaft. Wir müssen
Klar.
uns mal vorstellen, wo wir angekommen sind. Und da geht es eben um den EU Green Deal. Dieser Green Deal, das ist ja ein Projekt von Frau von der Leyen, die ist ganz glücklich darüber, was man da so alles verbieten kann. Und jetzt ist es natürlich auch so, dass die Einfuhren aus der Ukraine, auch die Sanktionen und die Teuerungen und so weiter neben allem den Landwirten eben auch zu schaffen machen. Und als jetzt in Brüssel eben tausende Bauern das EU-Parlament blockiert haben, hat man das Gebäude abgeriegelt, hat wie auch beim Bayerischen Rundfunk in Unterföhring, du hast es übrigens gesagt, man hat die Landwirte in einen Container eingeladen und nicht etwa ins Funkhaus. Ja, und ähnlich in Brüssel eben auch, man hat verständnisvolle, warme Worte gefunden und Ja, auch da wird das Fass offenbar bald zum Überlaufen.
Ja, also ich denke auch, also der Status, der geht ja ziemlich ran mit seiner Begrifflichkeit, Bonzenregeln ab. Aber wenn ich sehe, es gibt ja nun große Boulevardzeitungen in Deutschland, die ja ausschließlich mit solchen Dingen aufmachen, und die dann eben halt auch, wenn man denn den Artikel liest, eben halt nichts von dem halten, was dann oben die Überschrift versprechen mag. Und man hofft dann immer darauf, dass auch die Überschrift alleine schon reicht, damit die Leute dann ein Bild haben. Das ist ja die Form auch der Indoktrinierung. Und das Ganze natürlich auch in Verbindung mit diesen Gehirnen von Menschen, die dermaßen überflutet werden, bei gleichzeitiger Reduktion der Gehirnmasse durch alle möglichen Maßnahmen, die wir mit dem Herrn Nils, Michael Nils, Dr. Nils besprochen hatten, auch was den Hippocampus anbelangt. Das sind ja ganz wichtige Dinge, die alle zusammengehören. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns auch weiter mit diesen Dingen so ganz explizit auseinandersetzen und diese Diskussion, wie wir sie jetzt machen, weiterführen und nicht in eine Lethargie abgleiten. Denn das ist das Ziel und da können wir gegen angehen.
Ja, vielleicht denkt der eine oder andere jetzt auch, ach, jetzt können Sie doch mal aufhören, hier über die Bauernproteste zu sprechen. Und genau das Gegenteil wollen wir tun, wie du es gerade gesagt hast. Wir dürfen nicht aufhören. Das sind
Nein.
jetzt akute und aktuelle Prozesse und die müssen natürlich genutzt werden, um auch Verbreitung zu finden. Und
Ja.
es ist ja übrigens auch so, auch in der EU, ich habe es gerade gesagt, da hat man das Gebäude abgeriegelt, man war der Situation eigentlich überhaupt nicht gewachsen. Man hat Stacheldrahtsperren errichtet, Polizei aufmarschieren lassen. Und dann hat man genauso eben warme Worte gefunden. EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola, die hat wörtlich gesagt, wir sollten uns nicht darauf konzentrieren, denjenigen, die protestieren, die Schuld zu geben, sondern vielmehr sagen, dass wir ihnen zuhören.
Ja, das ist so ein bisschen diese Menschenmassenhaltung, wie man das kennt. Also umgedreht wäre das jetzt weitergesehen, wie der Bauer, der seine Kühe oder seine Schafe auf einer Weide hält mit einem Gatter und irgendwann brechen die Schafe aus und sagen, wir machen einfach nicht mehr mit, wir bekommen zu wenig zu essen, zu trinken und so weiter und außerdem sind wir hier untertan und dann kommen dann solche Argumentationen. Das ist genau der Punkt. Wir haben hier eine Lage, dass man hier versucht mit diesen billigen Metaphern, die Leute so zu beruhigen, nach dem Motto, hier, ich streichel dir über den Kopf, du kriegst noch einen Keks und jetzt ist alles wieder gut und jetzt gehst du nach Hause und arbeitest schön weiter. Das funktioniert nicht mehr. Und deshalb ist es wirklich so wichtig, dass wir dieses wichtigste historische Dokument, was wir hier gerade verfolgen für die Zukunft, hier so klar auch verfolgen und begleiten.
Ja, und es hat sich ja inzwischen auch die Macht eingeschaltet, die große Macht, die über allem zu stehen scheint oder wähnt, dort zu stehen, nämlich die Chefin des IWF hat sich gemeldet, Kristalina Georgieva, und die hat die europäischen Regierungen jetzt davor gewarnt, den Landwirten angesichts wochenlanger Proteste finanziell zu sehr entgegenzukommen. Sie sagt, auf menschlicher Ebene verstehe ich ihre Schwierigkeiten und es ist nicht einfach, ihren Job zu machen. Das hat sie auf einer Pressekonferenz in Washington gesagt, mit Blick auf die protestierenden Bauern. Und dann hat sie gesagt, aber wenn dieses Gefühl anhält und es Regierungen in eine Ecke drängt, in der sie nicht mehr das Notwendige zur Stärkung der Volkswirtschaften unternehmen können, dann wird der Zeitpunkt kommen, an dem sie es bereuen. Was sagst du denn dazu?
Naja, das sind die typischen Muster. Man muss wissen, was der IWF ist. Dieser Internationale Währungsfonds ist eine ausgelagerte Machtstruktur, die maßgeblich von USA und eben halt auch von bestimmten Kapitalsammelbecken beeinflusst wird, möchte ich mal so sagen. Die Aufgabe des IWF ist, Länder in Schuldenspiralen reinlaufen zu lassen. Natürlich alles mit der Aussage, wir wollen helfen, genau wie die Weltbank. Wir wollen helfen, Entwicklungshilfe und so weiter. Und da kann man zweigeteilter Meinung sein, weil die Leute in die Schuldenspirale reingeraten und die Staaten, also die Staaten werden in die Schulden reingetrieben und die Staaten müssen dann ihr Volk und auch ihre Vermögenswerte, und das sind ja in erster Linie nur die Völker, die Steuern zahlen, andere Einnahmen haben Staaten nicht, als Sicherheit für die Kredite geben. Das heißt, hier besteht ein Problem, dass die Bürger eines Landes durch die staatlichen Kredite, zum Beispiel Deutschland beim IWF, gleichzeitig als Pfand dem IWF dienen. verdienen. Und dadurch kommen natürlich auch diese überheblichen Aussagen, die da rauskommen. Dieser internationale Währungsfonds, der spielt eine sehr große Nummer. Ich denke an Griechenland, wie dieses Land beispielsweise zerstört wurde. Griechenland ist eigentlich eines der reichsten Länder in Europa, alleine durch die gigantischen Gasreserven, die sie haben. Aber die haben sich eben halt amerikanische Konzerne schon längst angeeignet. Und der IWF spielt bei diesen Strukturen quasi eine Vorrolle, in denen sie die Griechen zum Beispiel erst in die Schuldenspirale reinkommen lassen haben und dann haben sie die Gasfelder als Sicherheiten bekommen. Und so wandern dann eben halt die Vermögenswerte ab. Und genau so läuft das eben halt auch im kleineren Maße dann in allen anderen Ländern auch. Und daher kommt dieses überheblich wirkende Auftreten.
Andreas, wenn ich hier sehe, wie NTV über diesen Vorgang berichtet, dann kommt es mir einfach nur so vor, aber ich kann mich natürlich täuschen, als ob die Macht aus Washington ganz explizit Deutschland hier anspricht. Denn hier heißt es, dass die IWF-Chefin mit vielen Vertretern von Finanzministerien gesprochen habe. Diese würden sehen, wie wichtig eine Haushaltskonsolidierung sei. Sie sagt, die erkennen aber auch, wie schwierig es ist, Unterstützung zu entziehen. Wörtlich sagt die IWF-Chefin, es ist leicht zu geben, es ist schwierig, es wieder zurückzunehmen. Das klingt für mich fast wie, wehe, ihr gebt den Bauern nach in Deutschland. Aber wie gesagt, vielleicht irre ich mich.
Ja, das Problem ist, es sind ja Sätze drin, die richtig sind. Also es ist ja wichtig, dass eine Haushaltskonsolidierung gemacht wird. Stattdessen schmeißt die Regierung das Geld zum Fenster raus, zum Beispiel auf der Basis eines sogenannten menschengemachten Klimawandels, wo es viele ernstzunehmende Wissenschaftler gibt, die sagen, das ist alles kompletter Unsinn. Und ich muss das ja auch schon immer klarer so mittlerweile auch formulieren. Ich würde es viel lieber etwas wissenschaftlicher und sachlicher ausdrücken, aber es ist alles gesagt. Es wird einfach ideologisch durchgezogen. Und würde man beispielsweise den ganzen Irrsinn mit diesem ganzen Green Deal und so weiter schlicht und ergreifend wegnehmen und würde sagen, wir machen jetzt eine ordentliche Haushaltskonsolidierung, dann ist übrigens auch wieder genügend Geld da für den Umweltschutz. Wo bleibt eigentlich die Umwelt? Dafür interessiert sich keiner. Da werden Kriege angezettelt, da werden alle möglichen Sauereien gemacht. Wir haben noch nie so viel CO2-Ausstoß in Deutschland gehabt wie heute. So läuft das einfach weiter. Das geht nicht.
Ja, man hat ja auch viele Milliarden jetzt wieder beschlossen für Kriegsgut.
Klar.
Also ich weiß gar nicht, was das Wort gut da macht. Also Kriegsgerät für die Ukraine. Auch da ist man längst bei der Entscheidung angekommen, dieser Krieg wird weitergeführt, das wird teuer, da gehen zig Milliarden weiterhin rein, 50 Milliarden aus der EU. Wir wissen, wie viel Deutschland immer gibt. Und dann sieht man auf der anderen Seite, wie die Bauern für ein paar Klecker-Euro im Vergleich, also ich will den Begriff Peanuts nicht nutzen, aber im Vergleich zu dem, was Deutschland schon alleine an Militärausgaben hatte für die Ukraine, ist das, ja, es ist, man findet keine Worte mehr. Und bevor wir zu diesem CO2-Thema kommen, Andreas, an dem ja alles aufgehängt wird, also nicht der Krieg, aber hier diese ganze Ernährungsthematik oder auch Energie oder auch ja, Wärme, möchten wir einmal einen Blick nach Spanien werfen. Das ist nämlich ein Beispiel dafür, wie es dann kommen wird. Und das Portal, wie heißen die jetzt noch genau, dass ich es nicht wieder falsch habe, Nachrichten.es. ES steht für España. Also das ist ein deutschsprachiges Nachrichtenportal in Spanien. Könnt ihr euch übrigens auch mal draufladen, weil die wirklich gute Beiträge zwischendurch haben, die wir ansonsten nämlich auch kaum finden. Und hier in diesem Beitrag steht in der Überschrift, die Ernährung der Spanier wird in nur 10 Jahren von Marokko abhängen. Und da hat also ein Zusammenschluss von Vertretern des ländlichen Raums, die nennen sich SOS Rural, also ländlich, und die haben keine politischen Bindungen, die sind freie Bauern, kann man fast sagen. Und die fassen die Übel des ländlichen Raums jetzt wie folgt zusammen. Es gibt weniger Hektar für Getreide, es gibt weniger Ernten, es gibt damit einen ständigen Anstieg der Lebensmittelpreise, was zu einem Rückgang des Konsums von Obst und Gemüse führt. Die gesundheitlichen Folgen haben wir jetzt noch gar nicht in diesem Artikel drin. Und die Sprecherin von SOS Rural, die heißt Natalia Corbalan, die erklärt, dass eine der Hauptursachen für dieses große Problem der beschleunigte Abbau der Lebensmittelproduktion in Spanien ist aufgrund von EU-Gesetzen. Und das Ganze sowohl in der Landwirtschaft als auch in der Viehzucht. Und hier wird ein Beispiel aufgeführt, das können wir jetzt mal alle ganz gut nachvollziehen. Wenn man zum Beispiel die Tomaten nimmt. Die Europäische Kommission hat selbst auf der Sitzung der EU-Beobachtungsstelle für den Tomatenmarkt eingeräumt, dass bald nicht einmal die Spanier ihre eigenen Tomaten noch essen werden. Wie damals berichtet wurde, rechnen sie bis 2035 mit einem Rückgang der Tomatenanbaufläche um 21,5% und einem Rückgang ihrer Produktion um 22% alleine in Spanien. Und sie wird unter anderem sinken, während Marokkos Tomatenproduktion und Importe steigen, da die von 2013 bis 2022 um 52% gestiegen sind. Und das krasse Beispiel, der Fall einer Tomate, das beweist, und das sagt Frau Korbalan wörtlich, dass wir dazu verdammt sind, unsere Grund- und Alltagsernährung von Dritten und deren politischen Launen abhängig zu machen. Und dass Spanien, ein Land, das eine Weltmacht war, nicht mehr in der Lage sein wird, Nahrungsmittel zu produzieren, um die Bedürfnisse des eigenen Volkes zu befriedigen.
Ja, das ist eine unfassbare Geschichte. Und wenn man das Ganze mal weiterführt, was steht eigentlich dahinter? Es ist doch eigentlich wurscht, wenn man das mal aus diesen komischen Klimanarrativen heraussieht, ob man nun in Spanien oder in Marokko die Tomaten züchtet. Aber es geht um die Abhängigkeit Europas vom afrikanischen Kontinent. Wir haben nun mal gegenüber von Gibraltar haben wir Tanga und das ist ja Marokko. Das ist also eine ganz kleine Meeresenge, wo natürlich auch eine große Einwanderungsflut rüberkommt. Und wenn die sich dann in Marokko irgendwann ansammeln, dann ist es natürlich relativ eins für die Marokkaner zu sagen, du pass mal auf, Freunde, also wenn ihr die jetzt nicht abnehmt uns, dann gibt es nichts mehr zu fressen, auf Deutsch gesagt. Also das sind ja auch wirkliche Abgaben von Souveränität, die man dann hat. Ein Volk, welches sich nicht mehr allein ernähren kann und abhängig ist von anderen, ist von dessen Launen und auch von deren Fehlentwicklungen bei Diktaturen oder so abhängig. Und ich habe das Gefühl, darum geht es auch.
Hast du Tiktakturen gesagt?
Nee, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Diktatoren. Da, Diktatoren, ja.
Aber das
Ich bin
klang
noch.
interessant.
Ja.
Tiktakturen.
Ja.
Oh ja,
Entschuldigung.
du bist mal wieder unterwegs und da gibt es überall Erkältungen, nur hier nicht im kalten Schnee.
Ja.
Andreas, es sind ja immer wieder die Klimagesetze schuld. Es ist der EU-Green Deal, der auf Grundlage des sogenannten menschengemachten Klimawandels beschlossen wurde, mit extremsten Einschnitten und Problemen, die jeweiligen naja, Berufsgruppen zu erleiden haben. Es sind ja nicht nur die Bauern. Wir sind jetzt hier bei den Bauern noch im Thema, aber es sind ja viele andere ganze Industrie, Firmen und Companies, die gehen ja raus aus Europa, weil es alles zu teuer wird in diesem Klimawandel, vor allem aus Deutschland. Und hier in diesem Zusammenhang sprechen die auch davon, also gerade diese SOS Rural Leute, dass alles, was auf dem Gebiet des alten Kontinents, also Europas, geschieht, dass die europäische Politik ihren eigenen Selbstmord verursacht. So weit gehen die dort, da der Fall der Tomaten auf jedes andere Produkt, wie zum Beispiel auch Fleisch, angewendet werden kann. Und weiter heißt es, was wirklich frustrierend ist, dass es die EU selbst ist, die die Schaffung neuer Ackerflächen in Marokko finanziert, um die Produktion auszulagern, während die spanische und europäische ländliche Welt stirbt.
Ja, und wir müssen hier als alternatives Medium diese Fragen stellen, was soll der Wahnsinn? Es wird nicht einmal gefragt von den Medien, was für eine Begründung liegt da eigentlich vor? Das macht ja gar keinen Sinn. Oder hat man geglaubt, dass die Erde in Marokko eine andere Kugel ist als die in Spanien? Was glaubt man eigentlich? Wir sehen im Prinzip, wie man hier die Menschen für dumm verkauft in einer Klarheit, die kaum zu greifen ist, aber die Medien tatsächlich das, was wir hier machen, dann als Schwurbelei bezeichnet, weil wir Fragen stellen.
Ja, und es scheint sich ja auch hier wieder zu bewahrheiten, worüber du immer wieder sprichst, über die Umverteilung des Kapitals von fleißig nach reich. Auch in diesem Fall der Bauern ist das ja wieder der Fall. Und eventuell liegt es ja daran, dass die also lieber nach Marokko und nach Ägypten auslagern, weil da die Arbeitskräfte billiger sind. Das ist
Klar.
nämlich das, was die SOS Rural-Leute ihnen vorwerfen. Man habe die Nase voll, man ersticke in Inflation, in Dürre und vor allem an einer Europäischen Union, die es mit Also die Bauern mit einer tödlichen Agrarpolitik in den Selbstmord treibt. Und dann heißt es wörtlich, die ungleichen Produktionsbedingungen, die auf die Verfügbarkeit von Pflanzenschutzmitteln zurückzuführen sind, die in der EU verboten sind oder aber, weil sie halb sklavische Arbeitsbedingungen ermöglichen. Die führen dazu, dass Produkte aus Marokko oder Ägypten den europäischen Markt explodieren lassen und einen zuvor überwundenen Faktor der Ernährungsunsicherheit hinzufügen.
Genau so ist es.
Ja, also das sind wirklich aus meiner Sicht ganz schwierige Entwicklungen. Auch über dieses Thema findest du natürlich so gut wie nichts bei den Hofberichterstattern. Die ruhen sich noch aus, die liegen noch in ihren Sesseln, der Kühlschrank ist noch voll, die gehen abends noch essen. Ihre öffentlich-rechtlichen Anstalten, die werden finanziert durch die Bürger. Die Chefs, die entscheiden, dass solche Dinge nicht gebracht werden, werden auch ernährt durch die Steuerzahler. Das heißt, wenn man einen Blick mal versucht, auf eine Waage von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit zu werfen, dann geht das da ganz schön auf der einen Seite runter.
Ja, und das Irrsinnige ist eben halt ja diese Zwangsfinanzierung. Und das ist ja genau der Punkt. Das heißt, die Opfer der Systeme bezahlen im Prinzip ihren eigenen Untergang per Gewalt. Und wenn man, das ist ja eine Macht. Gewalt ist ja nicht unbedingt immer nur mit Brutalität im Sinne von Blutfließen, sondern das ist eben halt eine Autorität, die dahinter steht. Und ich weiß nicht, wer sich mit dem Thema wirklich mal Demokratie auseinandergesetzt hat, denn das wird ja immer ganz oben angedockt, wenn man darüber diskutiert. Aber man will die Menschen offenbar einfach mit diesen billigen Parametern, dafür sind sie über Jahrzehnte eingedampft worden, will man sie bekommen. Aber wir sehen aber auch die Gegenkräfte, die momentan auf der Straße sind. Es sind nicht nur die Bauern. Die Bauern sind diejenigen, die das Ganze ins Rollen gebracht haben. Und jetzt hängt es natürlich auch von den anderen Gewerken ab, die ja genauso abgeschafft werden. Das heißt, der gesamte Mittelstand, das waren die Garanten unserer Wirtschaftsordnung, die werden mehr oder weniger abgeschafft zugunsten der Großkonzerne. Und das ist mittlerweile für jeden klar, der denken kann, ein bisschen denken kann.
Andreas, ich möchte nochmal mit dir, weil du heute mehr und öfter das Thema CO2 und Klima angesprochen hast. Ich möchte es doch nochmal jetzt ein bisschen konkretisieren, denn diese CO2-Story, die geht ja unvermindert weiter. Trotz
Ja.
dieser vernichtenden Gegenbeweise dieses angeblich menschengemachten Klimawandels von hochrangigen und vor allem unabhängigen Wissenschaftlern. Lass uns einmal kurz darüber sprechen noch. Wie ist es möglich, dass man diese große Anzahl von echten Klimaexperten schlicht ignoriert?
Für mich auch mittlerweile sehr schwer zu erkennen, zumal es alles so offen liegt. Es ist nach wie vor das Geld und somit hat das Business der Großspekulanten die Medien und natürlich auch die nachgeordneten Politiker offenbar im Schwitzkasten. Also ich halte die Politiker unterhalb der Medien angeordnet, denn sie müssen sich ja bei den Medien zum Beispiel auch ihre Ressourcen regelrecht erbetteln durch gute Berichterstattung. Allein der Fluss des Geldes in Richtung Profit bestimmt die veröffentlichte Wahrheit, wie man sie sich halt wünscht. Und da werden dann auch nicht passende wissenschaftliche Gutachten schlicht ignoriert. Wir sehen es ja.
Ja, lass uns noch mal teilhaben an den Argumentationen, wie es nach unabhängigen Analysen wirklich aussieht. Du hast ja mit diversen Naturwissenschaftlern ständig Austausch und die realen Zusammenhänge sind doch einfach zu verstehen, während das konstruierte CO2-Narrativ wirklich inzwischen ein völlig schiefes Bild gezaubert hat, das die tatsächlichen Gesetze der Natur nicht widerlegen kann. Die Story um die angebliche menschengemachte Klimaerwärmung haben wir ein paar Mal hier schon besprochen, aber es geht jetzt um die Frage, was passiert eigentlich, wenn es denen gelingt, das CO2 tatsächlich zu senken? Wie würde sich das auswirken auf Mensch und Tier?
Also das ist die entscheidende Frage. Wir werden ja laut diversen Prognosen aus allen Richtungen, alternativ, Mainstream, sonst was, bald 10 Milliarden Menschen auf dem Planeten haben, Erde. Also wenn nicht irgendwelche weiteren Kriege oder Pandemiemaßnahmen gezündet werden, die können natürlich diese prognostizierten Entwicklungen auch wieder verändern. Mit 420 ppm. ppm heißt Parts per Million. Das ist der Anteil. Also von einer Million Anteilen sind nur 420 Stück sind CO2. Mit diesen 420 ppm CO2 haben wir dann nicht zu viel, sondern zu wenig CO2 in der Erdatmosphäre. Günstiger wären zum Beispiel 800 bis 1000 ppm. CO2 ist nämlich kein Schadgas, sondern ein lebenswichtiges Nutzgas, das die Pflanzen unbedingt zum Leben brauchen. Wer also systematisch CO2 aus der Luft entfernt, der erschwert natürlich auch den Pflanzen das Leben und er schädigt damit natürlich auch die Menschen und Tiere, denn sie leben ja alle direkt oder indirekt von den Pflanzen.
Merkst du was? Also, die Landwirtschaft wird eingeschränkt, Agrarflächen sollen stillgelegt werden, Wälder werden abgeholzt und überall soll CO2 eingespart werden. Für mich klingt das, ehrlich gesagt, nach einem Wunsch, die Erde zu vernichten, das Leben auf der Erde zu vernichten.
Also das kann man so interpretieren. Auf jeden Fall schädigt es die Erde. Die Menschen in der Masse können gar nicht mehr leben, obwohl es für alle reichen würde. Man könnte auch ein System entwickeln, das haben wir ja in der Wissensmanufaktur schon oft diskutiert, wenn man denn überhaupt wollte, wo man die Erde auch schonend halten könnte. Aber man will einfach offenbar nicht. Und ich weiß nicht, welche Intentionen da eine Rolle spielen. Das wäre wirklich Spekulation. Bleiben wir mal einfach bei den wissenschaftlichen Fakten, denn die kann man gut zuordnen.
Wir würden auf jeden Fall vielleicht noch mal über eine Sache reden können. Das hast du mal neulich, ich erinnere mich, als wir am Küchentisch saßen. Der ist im Moment, da sitzen andere an dem Küchentisch, du nicht. Aber damals hast du zu mir gesagt, nachdem du mit einem Physiker und einem Biologen gesprochen hattest, dass die Bauern mit ihrem Ackerbau überhaupt gar kein CO2 erzeugen, sondern leisten das Gegenteil. Kannst du das noch mal erklären?
Ja, natürlich. Also jedes Weizenkorn, jede Kartoffel, jede Bohne oder auch jede Zuckerrübe, die haben ihren Zucker und ihre Kohlenhydrate aus CO2 hergestellt. Jeder Acker und jede Weide ist also eine CO2-Senke. Dort wird das CO2 gesenkt. Das sollte zum Grundwissen von grünen Politikern gehören und ihnen auch ein bisschen Respekt einflößen. Stilllegung von Ackerflächen sollte also selbst unter diesem CO2-Enthusiasten als Unsinn erkannt werden. Aber ich habe da wenig Hoffnung, dass man diese wissenschaftlich wirklich erforschten Zusammenhänge gedanklich überhaupt noch im Ansatz in Erwägung zieht. Die Welt ist einfach zu irre geworden.
Andreas, wir versuchen hier unser Bestes. Wir haben uns heute wirklich nur mit dem Thema rund um die Landwirtschaft beschäftigt. Das hätten wir übrigens gestern, wo der Podcast hätte kommen sollen, auch getan. Denn es ist zurzeit aus unserer Sicht das relevanteste und wichtigste Zukunftsthema für Deutschland und die ganze schöne, große, weite Welt. Ich danke dir, lieber Andreas. Vielleicht hast du noch ein paar Worte, denn wir haben Wochenende und viele, die eventuell jetzt wieder ein bisschen Sorge haben, die ziehen die Stirn kraus und versuchen dagegen anzugehen, dass sie runterrutschen an der Stuhllehne.
Also Krisen sind Herausforderungen, das ist das Entscheidende. Und was wir hier haben, ist eine Krise. Aber diese Krise bezieht sich weniger auf die Menschen. Sie haben eigentlich gar keine andere Welt, als die wir schon hatten vor 50 Jahren. Sie wird jetzt nur sichtbarer. Durch diese Exponentialfunktion wird der Dreck jetzt sichtbar nach oben gespült. Und wir sollten die Angst davor verlieren. Das war schon die ganze Zeit so. Die eigentlichen Angst haben müssenden gewissermaßen, die sich wirklich Sorgen machen müssen, und das tun sie auch, und die sind schon im Panikmodus, ist das System selbst. Die Art und Weise, mit welcher Oberflächlichkeit, mit welcher also unnachvollziehbaren Durcheinander, mit chaotischen Maßnahmen, es sind ja chaotische Maßnahmen, permanente Widersprüche, das merkt mittlerweile jeder. Das heißt, das Ruder fällt ihnen langsam runter und die Menschen werden immer wacher. Es gibt nur eine Richtung, und selbst wenn die anderen, die Mainstreamer, immer noch irgendwie so mitlaufen, irgendwelche Stars, wenn ich dann Udo Lindenberg und so weiter, denen sagen, alles gegen rechts, oder Helene Fischer, da kann ich denn nur sagen, alles klar, nichts verstanden. Okay, sechs Sätzen. Aber es gibt eben halt tatsächlich eine Masse von Menschen, die noch denken, die eben sagen, nein, das ist jetzt ziemlich klar. Und wenn das Ganze in Frieden weiter verfolgt wird und wir das Ganze auch abgleichen mit den grünen Büchern im Lichte der Wahrheit, dort finden wir die Geschichte bereits geschrieben. Das nennt sich jüngstes Gericht. Das, was wir erleben, ist kein Untergang, sondern ein Neuanfang. Und das mit dem gesamten Rumpeln, wie wir es jetzt gerade erleben.
Du hast das jüngste Gericht genannt, darüber sprechen wir auch oft hier. Und da heißt es in der Bibel unter anderem, dass dann der Teufel sein Angesicht zeigt. Das, oder auch der Antichrist. Es heißt ja, der Antichrist zeigt dann sein Angesicht. Und das bedeutet nämlich nicht, dass der Antichrist dann kommt, sondern der ist schon lange da und zeigt dann sein Angesicht. Und das ist der Prozess, in dem wir jetzt stecken. Wir schauen zu, wie er sich sichtbar macht, wie das Dunkel sichtbarer wird, wie der Betrug an der Menschheit sichtbarer wird, wie die Pläne des WEF aus Davos und Herrn Harari und Herrn Schwab, wie die plötzlich in die Öffentlichkeit getragen werden. Da hebt der Teufel sein Angesicht und zeigt sich in seiner vollen Größe. Aber dieser Prozess wird im jüngsten Gericht an der Stelle positioniert, bevor es dann ins Gegenteil kommt, bevor nämlich dann, also das Dunkel muss noch zusammenbrechen, der Teufel zeigt sein Angesicht, das Ganze wird sichtbar, bricht zusammen und dann kommt die neue Zeit und wir müssen in der Kraft bleiben. Ihr Lieben, das ist so wichtig wie noch nie zuvor. Wir sehen das an den Interviews mit unseren Experten. Wir führen viele Vorgespräche mit Herrn Professor Hockerts, mit Herrn Dr. Nehls, mit Herrn Dr. Hobert, mit Herrn Dr. Maatz, mit Frau Dr. Brigitte Röhrig. Das sind Fachleute und die sprechen allesamt jetzt von der größten Herausforderung der Menschheit, die Angst zu überwinden. Ich habe dazu übrigens gestern ein langes Abendgebet gemacht, wo wir Übungen durchgehen, wie wir aus der Angst herauskommen.
Ja, also es ist ganz super, also da kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Das Sichtbare ist entscheidend. Das heißt, es war vorher unsichtbar. Mit anderen Worten, das Böse war vorher schon genauso da. Wir haben es nur nicht gesehen. Und da können wir dann eben halt entspannter sein und sagen, prima, ich habe jetzt einen Mehrwert. Ich habe es nämlich jetzt gesehen und kann es zuordnen und kann mich dementsprechend auch dagegen stellen und widerstehen. Der Widerstand bedeutet natürlich auch, dass man selbst widersteht. Nämlich dem Widerstand gegen die eigene Lethargie und die eigene Aufgabe. Das ist der wichtigste Grundpunkt erst einmal.
Mit diesem wichtigsten Grundpunkt beenden wir heute unsere Sendung. Wieder ohne Musik, bin untröstlich. Ich habe diese schöne Melodie schon fast vergessen und hoffe, dass wir sie bald hier wieder erklingen lassen können. Und es wird auch nächste Woche so sein.
Ich beeile mich.
Ja, mach hinne. Dankeschön, lieber Andreas. Und für euch alle, trotz allem, ein schönes Wochenende. Bleibt bitte in eurem.